Heute Morgen heute Morgen gehen wir weiter mit dem Thema Mut zur Beständigkeit. Heute wird das letzte Mal sein, dass wir darüber sprechen. Mut zur Beständigkeit. Es ist wichtig, um Veränderung zu haben in unser Leben, aber es gibt auch Sachen, die stetig und beständig sein sollen in unser Leben. Und letzte Woche oder die Woche vorher habe ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir beständig sind und dass wir an Sachen festhalten, Sachen, die tief in unsere Herzen sich setzen sollen, damit wir weitergehen können mit das, was Gott für uns hat. Und letzte Woche habe ich gesprochen über das Muster quasi, dass es diese Muster da ist und diese Muster, die soll auch ständig da bleiben. Wir sollen das Muster entdecken, was in unser Leben stattfindet. Manchmal sind es Muster von negativen Erfahrungen und manchmal sind es Sachen, wo wir merken, aha, da ist ein Muster, hat sich reingesetzt, wo ich jetzt in positive Sachen hineinkomme. Und die Sachen sollen gefestigt werden und die Muster, die wir entdecken, die aus Negativität bestehen, die uns wegbringen von Gott, die uns nicht unser Ziel im Leben erfüllen lassen, die sollen wir brechen. Und es ist wichtig, dass wir das entdecken. Und das Thema heute Morgen heißt, es wird noch eine Weile dauern. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört, aber nicht, ich mag es nicht so sehr, wenn man mir sagt, es wird noch eine Weile dauern. Bevor ich weiter predige, möchte ich kurz noch einen Witz erzählen. Ich versuche so zu gucken, ob ein Witz da ist, das ein bisschen da auf dem Thema passt. Fragt einer, Gott, wie viel sind dir 1000 Jahre? Sagt Gott, eine Minute. Und wie viel sind dir 1 Million Euro? Sagt Gott, 10 Cent. Oh Gott, dann schenk mir bitte 10 Cent. Sagt Gott, warte eine Minute. Es wird noch eine Weile dauern. Das hört man nicht so gerne, wenn man zum Beispiel das Auto in die Werkstatt gebracht hat und dann sagt man, es wird noch eine Weile dauern. Oder wenn ein Computer kaputt gegangen ist, es wird noch eine Weile dauern. Die Frauen, die im Kreissaal gelegen haben und am Binden sind und die Schwester sagt, es wird noch eine Weile dauern. Wenn du eine Gemeinde gründest und du möchtest, dass es vorangeht und Gott dir dann sagt, es wird noch eine Weile dauern. Wenn du frei werden willst von Süchte und du hörst, dass sie sagen, es wird noch eine Weile dauern. Wenn du den Schmerz einer gebrochenen Beziehung spürst und du möchtest, dass es wieder heil wird und du möchtest und dann hörst du, es wird noch eine Weile dauern. Es wird noch eine Weile dauern, bevor du deinen Zorn unter Kontrolle hast, bevor du die Wirkung siehst, die Gottes Wort auf dich hat. Du hast schon Bibelstelle auswendig gelernt und du hast proklamiert und du hast gesagt und getan, aber es wird noch eine Weile dauern, bevor die Bibelstelle wirklich auswendig gelernt sind und bevor die Auswirkung von das Wort Gottes wirklich sich in dein Leben manifestiert. Es wird noch eine Weile dauern. Manche Leute werden auch sagen, diese Predigt wird eine Weile dauern. Und für manche ist das schlechte Nachricht. Es wird noch eine Weile dauern. Es gibt manche Sachen im Leben, die spontan geschehen und andere Sachen, die eher ein Prozess sind. Ich kenne dieses Zeugnis von Ray Knightley. Wer kennt Ray Knightley? Es sind einige. Ray Knightley war bei uns in der Gemeinde. Die sind umgezogen. Aber Ray ist, als er zum Glauben kam, war er ein Alkoholiker. Und er würde an dem Tag, als er Jesus aufnahm, wurde er frei. So in dem Gebet, als er Jesus aufgenommen hat, war er direkt nüchtern. Du musst sein Zeugnis, wie heißt das, er soll es mal wieder in der Gemeinde erzählen. Er war frei. Und er hat danach auch nie wieder Alkohol berührt. Und das ist toll, wenn so etwas passiert. Ne? So, wenn so plötzlich oder spontan wir beten und bam, da ist es und es ist weg. Und das war eins seiner Probleme, aber das war nicht alle seine Probleme. Ich kenne nicht alle seine Probleme, aber ich weiß noch von einer. Und ein seiner Probleme war, er hatte auch geraucht und er wollte davon frei werden. Und das war Jahre danach und er hat es immer wieder probiert, hat nicht geklappt. Und dann hat er sich irgendwann gesagt, ich werde jetzt diese Sache angehen. Und dann ist er es angegangen und seine Frau, Annette, die soll euch erzählen. Sie hat gesagt, als Ray durch diese Zeit gegangen ist, als er aufhören wollte zu rauchen, er war ungenießbar. Es war schlimm. Sie konnte ihm so in Holland sagen, wie wir konnten ihm hinter die Tapete klatschen. Weißt du so? Er war so etwas von unausstehlich. Aber es war so eine schwere Sache für ihn. Und er hat gesagt, und er wollte so gerne, und er hat gesagt, Herr, du hast es doch mal damals getan, es wäre doch schön, es war doch kein Problem, um das wieder so zu machen. Aber das eine war plötzlich, das andere hat eine Weile gedauert. Und er wurde frei davon. Er wurde frei davon. Aber so manchmal da sagen wir, Herr, könnte das nicht so sein? Und es gibt einfach Sachen, die Zeit brauchen. In Johannes 15, Vers 1 bis 2, das ist so die Bibelstelle, die wir auch zusammen anschauen, da steht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Was steht hier? Hier steht, jede Rebe, die kein Frucht bringt, die schneidet er ab, er nimmt es weg. So diese Reben, die da sind, aber sie sind nicht mehr verknüpft mit das Leben und mit der Fruchtbarkeit oder dieser Lebenssaft der Weinstock, die werden irgendwann austrocknen und dann sieht man, es ist noch da und am Anfang sieht man überhaupt nicht, dass es schon tot ist, aber er ist nicht mehr verknüpft mit das, was Leben bringt. Es gibt manchmal Situationen in unserem Leben, dass wir noch alle äußerlichen Zeichen zeigen von Lebendigkeit und von Leben, aber der Lebenssaft, den wir brauchen, ist nicht mehr da. Und wir sind irgendwie abgeschnitten. Und irgendwann, wenn das so weitergeht, dann wird es auch äußerlich sichtbar sein, so wie es bei der Rebe passiert. Dann sieht man irgendwann, dass es ausgetrocknet ist und dann wird es abgeschnitten. Jede Rebe, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg, er schneidet es ab und jede, die Frucht bringt, reinigt er. Und als ich das Wort erst gehört habe, habe ich gedacht, ah, das ist doch toll. So, dann hast du das Gefühl, diese Rebe, die kein Frucht bringt, die wird irgendwie abgeschnitten. Und die Rebe, die Frucht bringt, dann nimmt er so einen Putzlappen und dann reinigt er ihm so. Aber wir sind in einem Gebiet, wo es auch Weinbau betrieben wird, so wo auch Wein. Und die Leute, die werden wissen, dass die Gärtner das nicht so machen. Denn was tut man? Reinigen ist zurückschneiden. Es ist interessant, dass eigentlich der Prozess von das eine und das andere genau der gleiche Prozess ist. Der eine wird abgeschnitten und der andere wird abgeschnitten. Der Prozess ist genau so in beide Situationen. Aber der eine ist, weil es überhaupt keine Frucht mehr bringt. Und der andere ist, damit es mehr Frucht bringen kann. Gott hat uns berufen, um fruchtbar zu sein. In 1. Mose 22, da steht, und 1. Mose 1, Vers 22, Entschuldigung, da steht, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch oder mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Seid fruchtbar und mehret euch. Hans Klaus sagt immer, da steht nicht, seid fruchtbar und wehret euch, aber da steht, seid fruchtbar. Wir sollen fruchtbar sein. Und jeder Mensch hat auch den Bedürfnis, um fruchtbar zu sein. Mein Leben soll doch etwas heißen, soll doch etwas bedeuten, soll doch etwas bringen. Ich will fruchtbar sein in mein Leben. Gott hat uns berufen, um fruchtbar zu sein. In Psalm 1, Vers 1 bis 3, da steht, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbecher, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht dürre und trocken wird, nicht verwelkt, weil da kein Lebenssaft mehr durchfließt, sondern alles, was er tut, gelingt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das Letzte höre, alles, was er tut, gelingt, dann sage ich, ja, dann melde ich mich an. Alles, was er tut, gelingt. Ja, ich will so ein Leben haben. Wollen wir nicht so ein Leben haben von Fruchtbarkeit? Alles, was er tut, gelingt. Wir sind am Wasser gepflanzt und das quasi der Lebenssaft Gottes fließt durch uns und dadurch sind wir fruchtbar. Aber da steht, wie so etwas entsteht. Da steht, glücklich ist der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünde nicht betritt, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Es sind die Worte Gottes, die unser Leben erfüllen werden. Es sind die Worte Gottes, die lebenbringend sind. Im Psalm 119, Vers 11, da steht, ich habe dein Wort, so in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Auf Holländisch steht es, ich berge mein Wort dein Wort in mein Herz, damit ich nicht gegen dich sündige. So, je mehr von Gottes Wort wir in uns haben, je mehr es natürlich sein wird, dass wir nicht sündigen. So, es ist die Kraft von Gottes Wort, aber um das Ganze zu erleben, dauert es eine Weile. Es ist nicht etwas von, es sind Sachen, die Zeit brauchen, wo wir Zeit investieren sollen. Ich hatte gestern ein Gespräch noch mit jemandem aus der Gemeinde, wo wir darüber gesprochen haben, über die Liebe zu Gottes Wort. Wie wichtig es ist, Gottes Wort in uns zu haben, zu lesen, dass es wieder kostbar ist, dass Gottes Wort uns wieder schmeckt. Gottes Wort. Und sehr oft sehen wir, wenn wir über stille Zeit und dann manche Leute, die reagieren direkt allergisch, weil sie hören, wenn so etwas gesagt wird, hören sie Regeln und du musst und du sollst und darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass wir uns neu in Gottes Wort und in seine Wille und in das, was er möchte, dass wir uns neu darin verlieren. Ich berge dein Wort in mein Herz. Und wenn ich das tue, dann ist das eine automatische, eine natürliche Abwehr gegen Sünde. Ich will meine Lust an dem Gesetz des Herrn haben und ich will über deine Worte Tag und Nacht sinnen. Tag und Nacht darüber nachdenken. Dass wir Zeiten haben, wo wir, die Bibel nennt das Meditation. oder die Bibel sagt es nicht, aber wir nennen es Meditation. Und es ist nicht Meditation, wie man das so kennt, wie transzendente Meditation, sodass man sich auf einen Stuhl setzt oder auf dem Boden sitzt und die Füße kreuzt und sagt, Om, Om, Om. Das ist es nicht, weil das ist ein Entleeren von dich selbst. Aber wenn die Bibel über Meditation spricht, dann ist es Nachdenken, es ist dich mit Gottes Wort füllen. Es ist deine Gedanken, dein Herz, deine Seele, dass es erfüllt wird mit Gottes Wort. Und manchmal, in Offenbarung, glaube ich, steht das, dass das Wort wird gegessen und dann ist es manchmal süß und da bitter oder manchmal hier bitter und da süß. So, es hat eine bestimmte Auswirkung auf uns. Und die erste Auswirkung ist noch nicht das, was es letztendlich bewirken wird. Aber wenn wir Zeit nehmen, wenn wir es, auf Englisch sagt man digest, was ist das? Verdauen. Wenn wir es verdauen, wenn wir Gottes Wort verdauen, dann wird es ein Teil von uns. Dann wird es ein Teil von uns. Ich habe euch meine Geschichte schon einige Male erzählt, dass ich beschäftigt bin mit dieser Bibelstelle und es lässt mich einfach nicht los und ich werde es auch weitermachen, dass Gott mir gesagt hat, diese Bibelstelle soll nicht nur eine auswendig gelernte Stelle sein, aber es soll Teil meines Lebens sein. Mögen die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Sinnes oder meines Herzens dir wohlgefällig sein. Und ich proklamiere das jeden Morgen. Ich sage das so, wenn ich anfange mit meiner Zeit, dann fange ich an und dann proklamiere ich das. Ob ich etwas fühle oder nicht fühle, ich sage es einfach. Herr, und ich manchmal dann sage ich es zwei oder dreimal und denke darüber nach, was es bedeutet. Und ich sage, Herr, es ist ein Gebet von mir. Ein Gebet, dass das, was ich denke, ich will, dass es in Einklang ist mit das, was du denkst. Und ich will, dass das, was ich predige, in Einklang ist mit das, was du sagen willst. Ich will, das, was ich äußere, dass es in Einklang ist mit das, was du auf dem Herzen hast. Und was bedeutet das praktisch? Das bedeutet praktisch, dass wir, wenn wir in Gespräche sind und wir diese stille Stimme in unsere Herzen hören und sagt Stopp, dass wir auch stoppen, dass wir auch anhalten. Und ich merke, dass es immer öfters passiert, dass ich etwas sagen will und ich spüre, dass Gott mich erinnert an mein Gebet und er sagt, du willst, dass meine Gedanken deine Gedanken sind, dass es in Einklang ist, dann sag das nicht. Ja, aber... Ja, manchmal sind Manu und ich in eine erhitzte Diskussion oder irgendetwas und dann ist es blöd, wenn Gott dann sagt, sag es nicht. Ja, aber ich... Aber Herr, du weißt, dass ich doch recht habe. Frucht bringen ist, wofür wir berufen sind. Aber Frucht bringen braucht seine Zeit. Wer heute einen Baum pflanzt und morgen erwartet, die Früchte davon zu pflücken, wird enttäuscht sein. Oder? Aber sehr oft tun wir genau das im Christentum. Wir erwarten, dass wir jetzt etwas pflanzen und morgen die Früchte ernten. Aber so ist das nicht. Und die Bibel redet darüber, dass der Frucht des Geistes ist, Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Treue, genau. ich kenne das, ich habe Schwierigkeiten, das auf Deutsch, wie heißt das, zu zitieren, aber auf Holländisch kann ich das direkt für euch machen. Ich habe nämlich, als ich versucht habe, diese Bibelstelle auswendig zu lernen, habe ich ein Lied davon gemacht. Manchmal hilft das. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Vrucht des Geistes. En die vrucht des Geistes wollen wir doch haben. Dass die Liebe Gottes in mein Herz ist, dass ich die Geduld von was sagen wir, Engel, Engelsgeduld habe, dass ich, aber es wird, diese Frucht, es dauert, bevor es sichtbar wird. Wir kennen alle dieses Gebet, Herr, schenk mir Geduld, sofort. Aber so wirkt es nicht. So wenn du betest, Herr, schenk mir Geduld, dann schau mal, wer Gott neben dir setzt. Oder, weißt du, diese Geschwister, diese Brüder oder Schwestern, so wie wir das manchmal sagen, die so, oh, wenn du denkst, ich komme gerne in die Gemeinde, aber wenn diese Person kommt, will ich eigentlich eher ein bisschen weggehen. Aber du betest, dass du Geduld lernen wirst. Du betest, dass du lieben wirst. Dann geh die Herausforderung an. Geh die Herausforderung an und nimm dir Zeit, dass du Frucht tragen kannst. Viele Pflanzen wachsen erst gut, nachdem sie zurückgeschnitten sind. Und dieses Zurückschneiden ist wichtig. Manchmal sieht man so Ende Herbst, dann werden die Sachen fast wie weggeschnitten. Aber wenn du im Sommer wieder guckst, dann sind das, was fast weggeschnitten wurde oder so weit zurückgeschnitten wurde, ist jetzt viel größer oder viel voller und viel kräftiger und viel fruchtbarer, als es vorher war. Frucht braucht Zeit. Gut Ding braucht Weile. Und wenn wir wollen, dass das in uns gut ist, dann sollen wir es die Zeit geben, die es braucht. Gut Ding will Weile haben oder braucht Weile. Wir brauchen das. Wir sollen, wenn wir an diese Reise von Beständigkeit denken, dann sollen wir daran denken, dass wir investieren. Also wir sollen investieren in das, in unser Leben hinein, in Beziehungen hinein, in Situationen hinein. Und was bedeutet investieren? Etwas investieren ist etwas anlegen, ist etwas separat setzen, ist hineinstecken. Manchmal müssen wir Energie, Zeit, Mühe, Geduld, Arbeit in etwas hineinstecken und irgendwann wird es zurückkommen. Es ist genau wie Säen und Ernten. Weißt du, der Bauer, er steckt hinein, er nimmt den Mist, er düngt, er gibt Wasser und dann wartet er und dann muss er wieder warten und dann wartet er noch eine Woche und noch eine, muss er wieder gucken, wie das Wetter ist und nochmal und er wartet und er investiert in etwas und am Ende ist eine Frucht da. Am Ende ist etwas, das ihm Freude bereitet, aber es hat gedauert und es wird noch eine Weile dauern. Ich weiß, dass solche Predigten halt nicht so die Euphorie in uns auslösen, weil wir denken, ja, ich weiß es, ich will es eigentlich nicht hören, aber wir müssen es manchmal hören. Wir müssen manchmal hören, dass bestimmte Sachen noch eine Zeit brauchen werden. Dein Charakter, das sich in 30 Jahren geformt hat, wird sich nicht in 10 Minuten ändern. Deine Gewohnheiten, die du über Jahre gepflegt hast oder nicht gepflegt hast, je nachdem, wird sich nicht in kurzer Zeit ändern. Es wird eine Weile dauern. Worin möchtest du investieren? Worin möchtest du Zeit und Mühe und Geld und so weiter hineinstecken? Also ich denke, eine Sache, die so wichtig ist, ist, Eltern sollen investieren in ihre Kinder. Weißt du, Zeit nehmen, um sie zu Jünger Jesu zu machen in alle Bereiche. Ich rede jetzt nicht nur von geistlichen Bereich, aber in jedem Bereich. Weißt du, so unsere Kinder sind unser Erbteil. Und so, wir sollen Zeit nehmen, um Zeit mit sie zu verbringen, sie in ihrer Charakter, in ihrer Persönlichkeit zu fördern, sie zu diesen Menschen zu machen, die sie irgendwann sein werden. Man sagt, dass die ersten Jahre so, so wichtig sind. Die ersten Jahre, die man investiert in kleine Kinder. Aber auch geistliche Kinder, weißt du, so wenn Leute zum Glauben kommen oder neu zum Glauben kommen, da ist diese erste Zeit ist so wichtig und wir haben eine Verantwortung, dass wir investieren in unsere Geschwister, in diese Menschen. Jesus hat uns ein Gebot gegeben, mache zu Jünger. Und manchmal denken wir, dass das bedeutet, wir sollen hingehen und wir sollen nach Afrika gehen und nach China gehen und wir sollen dort die Leute, die Jesus nicht kennen, zu bekehren. Und natürlich ist das auch ein Teil davon. Aber zu Jünger machen ist mehr als nur Leute zu Jesus führen. Es ist den Prozess zu Jesus führen und auch wie es weitergeht. Denn wenn ein Baby geboren wird im Reich Gottes, wenn jemandem Christ wird, dann ist die Reise nicht vorbei. Dann geht es weiter und dann ist die Frage, wie geht es weiter? Und da haben wir alle eine Verantwortung, um mitzuhelfen. Da sind wir, also Gott ruft uns wir werden im Reich Gottes geboren und dann ruft Gott uns, egal wie alt du bist, Gott ruft uns, um auch geistliche Kinder, wie heißt das, zu erziehen, großzuziehen. Und manchmal ist es ein kleines Gespräch, das wir haben mit Leuten, wo wir sagen, ja, du gehst durch diese Zeit, aber ich bin auch, als ich gerade zu Christ geworden bin, bin ich auch durch diese Zeit gegangen. Und ich erzähle, wie ich dieses Problem oder diese Sünde oder diese Situation überwunden habe. Und ich nehme Zeit und ich sage, aber ich möchte weiter für dich beten. Ich weiß, dass das jetzt ein Issue, ein Thema ist in deinem Leben, aber ich stehe mit dir. Ich werde durch diese Zeit, einen Monat oder zwei Monate oder was auch immer, werde ich einmal die Woche oder jeden Tag, je nachdem, werde ich für dich beten und werde ich mal wieder anrufen und fragen, wie geht es dir jetzt? Wie steht es jetzt mit dieser Situation? Ist es besser geworden? Hat sich da etwas geändert? Und wir bleiben dran. Worin möchte ich investieren? In 2. Timotheus 2, Vers 2, da steht, was du von mir in der Gegenwart viele Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Investierung, Investitionsprozesse. Dass wir nach Leuten suchen, um das, was wir gehört haben, auch weiter an andere anzuvertrauen, treue Leute, die wieder tüchtig sein, die wieder in der Lage sind, um das auch weiterzugeben. Multiplikation, es geht weiter. Worin möchtest du, was ist für dich wert, darin zu investieren? Oder wer ist es wert, darin zu investieren? Gib weiter an treue Leute, die wieder an treue Leute weitergeben. Nimm dir Zeit mit Gott im Gebet und in Bibellese. Investiere in deine persönliche Zeit mit Gott. Es ist nie verlorene Zeit. Nie verlorene Zeit. Ich weiß, dass als wir machen manchmal zu Hause ein bisschen den Witz, dass ich sage, ich habe die 80er Jahre irgendwie verpasst. So in der 80er Jahre, da war ich Teenager. Und da war so viel los und es war auch gesellig und alles. Aber ich war in die Zeit, war ich so mit Gott beschäftigt, so mit der Gemeinde beschäftigt. Ich habe irgendwie die Zeit verpasst. Aber ist es verlorene Zeit gewesen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass diese Zeit eine wichtige Zeit war, wo Gott in mein Leben hineingewirkt hat oder hineinwirken konnte. Und wo ich ihm wirklich gesagt habe, Herr, mein alles, alles, was ich habe, ich will dir nachfolgen, ich will tun das, was du möchtest, ich will den Weg gehen, den du für mich hast. Nimm dir Zeit, gute biblische Freundschaften zu entwickeln. Hast du Freunde? Hast du Freunde in der Gemeinde? Hast du Freunde, die du weiterhelfen kannst? Investiere in diese Sachen. Deswegen wollen wir in der Gemeinde, haben wir so einen Schwerpunkt auf Kleingruppen, auf Kleingruppen, dass man nicht nur am Sonntag hier ist und Sonntag hört und das hat seinen Stellenwert und das ist auch wichtig. Aber weißt du so, da wo es weiter verarbeitet wird, hier, wie viel Gemeinschaft hast du mit den Hinterkopf deiner Vornachbarn? Nicht viel Gemeinschaft, aber in einer Kleingruppe, in einer Oasegruppe, da können wir uns in die Augen schauen und dann können diese Gespräche geführt werden, worüber ich soeben gesprochen habe. Weißt du, so wo es von Herz zu Herz geht, wo wir einander weiterhelfen auf dem Weg, wo wir weitergehen. Investiere oder nimm die Zeit, gute biblische Freundschaften zu entwickeln. Finde Menschen, die in dein Leben hineinsprechen können. Sondern nicht nur du sollst investieren in andere, aber du sollst andere in dein Leben hineinsprechen lassen. Dass sie auch, wenn der Weg, wie heißt das, nicht mehr gerade ist, dass sie Korrektur geben können. Wenn wir nicht mehr offen sind für Korrektur, ist es schwierig. Es gibt viele Christen, die einfach festgefahren sind, weil sie wissen, weißt du, ich weiß besser. Ich bin nicht mehr offen für Korrektur. Lass andere Leute in dein Leben hineinsprechen und nimm dir Zeit, von Menschen von Jesus zu erzählen oder sie einzuladen. Das soll weiter ein Lebensstil sein, das wir in der Gemeinde wirklich fördern wollen. So, unsere Nachbarn, unsere Freunde, die Menschen, die Jesus nicht kennen, sie brauchen Jesus. Und manchmal ist es schwierig, wir sind nicht alle die geborenen Evangelisten, aber wir können alle einladen. Wir können alle einladen zu einem Alpha-Kurs oder ein spezieller Gottesdienst oder, weißt du, so einladen, um, so wie ich glaube, es war Petrus, der seinen Bruder Nathanael gerufen hat und gesagt hat, kommt und zählt. Kommt mit, kommt, ich will dir diese Jesus zeigen, die ich begegnet habe. Kommt mit. Gottes Zeit läuft irgendwie anders. Und wenn Gott sagt, dass es noch eine kleine Weile dauern wird, dann ist es für uns, es wird noch eine Weile dauern. Ihr kennt diese Bibelstelle in Hebräer 10, Vers 37, da steht, denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. So, er wird nicht wegbleiben. Wer ist damit gemeint? Das ist Jesus. Jesus wird kommen. Und hier steht noch eine kleine Weile. Diese kleine Weile dauert schon 2000 Jahre. So, irgendwie ist seine kleine Weile ein bisschen anders wie unsere. Kleine Weile. Ich möchte noch eine Gedanke loswerden heute Morgen. Und das ist, in bestimmten Situationen wird es noch eine Weile dauern, aber bestimmte Situationen in deinem Leben haben schon lang genug gedauert. Haben schon lang genug gedauert, dass du nicht weiterkommst in diese Sache. Dein Selbstmitleid, dein Festhalten an die Vergangenheit, deine Unvergebenheit, dein Groll über die Art, wie du großgezogen worden bist. Und klar haben diese Sachen, sie haben wehgetan, alles berechtigt, aber wie lange wirst du noch daran festhalten? Und oft ist das der Grund, dass wir nicht weiterkommen können. Weil wir so festhalten an das, was wir loslassen müssen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen heute, lasst los, da was du loslassen musst und halte fest, da was du festhalten musst. Weißt du, wenn ich spreche über diese Zeiten mit Gott, über zu investieren mit Gott, halte fest. Wenn ich spreche über deine Schmerzen und die Wunde, die in der Vergangenheit geschlagen sind, die du am Festhalten ist, lass los. Es ist Zeit, dass wir loslassen. Der Leonard Ravenhill, er hat etwas gesagt. Er sagt, die Gelegenheit eines Lebenszeit muss genutzt werden während der Lebenszeit der Gelegenheit. Die Gelegenheit einer Lebenszeit muss genutzt werden während der Lebenszeit der Gelegenheit. Wenn die Zeit da ist, während die Zeit da ist, müssen wir, wie heißt das, handeln, müssen wir das, was Gott uns schenkt, geben. Es gibt diese Geschichte von David. König David, er war im Krieg, in 2. Samuel 19 steht das. Und es war ein schlimme Sache. Sein Sohn Absalom war gegen ihn aufgestanden und wollte ihn quasi töten und wollte König werden. Und dann ist dieser Kampf und David kämpft quasi gegen seinen Sohn. Aber dann gelingt es der königlichen Armee, um Absalom zu besiegen. Und Absalom stirbt. Und als das passiert, bricht David seine Welt zusammen. Es bricht zusammen und er weint den ganzen Tag. Er ist in eine Depression gefallen. Er redet, er sagt jeden, den ganzen Tag, oh Absalom, mein Absalom, oh Absalom. Und er trauert über seinen Sohn, was natürlich verständlich ist. Aber es war eine sehr schwierige Sache, weil es gab Leute, die ihr Leben gegeben haben für David, um gegen den Feind in dieser Situation Absalom zu kämpfen. Und jetzt ist der Feind besiegt und David zieht sich zurück. Und er will nichts mehr hören und er trauert. Und dann geht Joab, der Anführer von dem Armee, er geht dann zum König ins Haus hinein und sagte, du hast heute das Gesicht all deiner Knechte schamrot gemacht, die heute dein Leben gerettet haben und das Leben deiner Söhne und deiner Töchter und das Leben deiner Frauen und das Leben deiner Nebenfrauen, indem du liebst, die dich hassen und hasst, die dich lieben. Sie sagen, eigentlich sagen sie, David, du musst deine Prioritäten wieder gerade rücken. Weil das, was du hier tust, ist nicht okay. Aber so oft kommen solche Situationen, dass wir Menschen und Situationen mehr Raum geben in unser Leben. Manchmal ist es ein Wunsch nach Anerkennung und wir gehen so aus dem Weg, um diesen Weg zu gehen, dass die Leute, die eigentlich wichtig sind in unser Leben, die geben wir nicht mehr die Aufmerksamkeit und die Zeit. Und das war hier ein bisschen der Fall. Es war natürlich eine sehr verzwickte Situation, aber ihr versteht, was damit gemeint ist. Dass Gott hier sagt, wir sollen nicht hassen, die uns lieben und lieben, die uns hassen. Wir sollen unsere Prioritäten richtig setzen. Und das bedeutet, dass wir uns neu den Fokus, dass wir neu unseren Fokus richten sollen auf das, was wichtig ist. Was machst du, während du wartest? Was machst du, während es eine Weile dauert? Und wir können verschiedene Art und Weise können wir reagieren. Wir können sagen, oh, ich fange an zu meckern oder ich fange an zu preisen. Also ich sage, ich verstehe das Ganze nicht und ich muss jetzt noch eine Weile da durch und es wird noch eine Weile dauern, aber gut Ding braucht Weile. So, ich ändere meine Einstellung über diese Situation und ich bleibe harren in das, wodurch ich jetzt gehen muss. Manche sagen, ich habe schon so lange für diesen Mann gebetet. So lange habe ich schon für ihn gebetet, jetzt reicht's mir. So lange habe ich schon für diese Frau oder für diese Situation gebetet. Und da hat sich nichts geändert. Gut Ding braucht Weile. Wäre es nicht besser, wenn ich einfach eine andere Predigt gepredigt hätte, so nach dem Stil, plötzlich Also es gibt auch, ich kann eine ganze Predigt über plötzlich machen. Es gibt viele Situationen in der Bibel, wo es plötzlich geschah. Weißt du? Apostelgeschichte 2. Und plötzlich fiel der Heilige Geist und alles veränderte sich. Und plötzlich war Gottes Geist da und alles war anders. Aber was wir vergessen ist oft, dass wenn eine Sache plötzlich geschieht, ist eine Vorbereitungszeit vorher gewesen. Und das sehen wir nicht. Aber diese Vorbereitungszeit ist vorher da und dann kommt dieses Plötzliche. Weißt du, am ersten Tag habe ich doch dieses Video gezeigt von diesem Fußballspieler. Von diesem Fußballspieler. Weißt du, er hatte sein Plötzlich, er hatte seinen Moment, als er plötzlich diesen Ball gefangen hatte. Und alle haben gedacht, das ist Glück. Aber es war kein Glück. Es war ein Plötzlich, aber es war vorbereitet in diese Beständigkeit und diese Disziplin und diese Zeit, die er genommen hat. Und dann war es plötzlich. Viele von uns verpassen unsere Plötzlich, weil wir uns nicht vorbereitet haben. Und haben deswegen kein Plötzlich in unser Leben. Es wird noch eine Weile dauern. Nicht meine Predigt, weil die ist jetzt zu Ende. Aber das, was Gott in unser Leben tun möchte. Ich möchte, dass wir unsere Blickwinkel auf diese ewigen Sachen verändern. Ja, es gibt auch das Plötzliche. Ja, es gibt auch, dass wir Gott vertrauen für jetzt und sofort. Aber wenn es nicht jetzt und sofort geschieht, was machen wir dann? Haben wir den Charakter, um dran zu bleiben? Oder sind wir wie kleine Kinder, weil wenn sie es nicht sofort kriegen, dann werden wir sauer. Manchmal reagieren wir als Christen so. Dass wir, weißt du, innerlich am Stampfen sind, weil wir die Süßigkeit, die wir jetzt haben wollen, nicht bekommen. Lass uns zusammen aufstehen. Herr Jesus, ich bitte, Vater, dass du uns die Gnade oder den Mut zur Beständigkeit schenkst. Mut zur Beständigkeit da, wo es sein soll. Herr, wir verstehen auch die Beständigkeit, die schlecht ist. Und das wollen wir. Wir wollen diese Muster und diese Sachen brechen. Aber gleichzeitig wollen wir beständig sein in das, was du tust. Herr, dein Wort sagt, Jesus Christus ist gestern, heute bis in Ewigkeit der Gleiche. Er ist beständig. Du bist beständig. Herr, und wir wollen diese Beständigkeit wollen wir auch in unser Leben haben, Herr Jesus. Herr, dass wir in der gleichen Leidenschaft, womit wir angefangen haben, weitergehen. In der gleichen Gewissheit und in der gleichen Herzenseinstellung weitermachen, in der richtigen Herzenseinstellung und dass wir so weitergehen mit dir. Vater, hilf uns. Oh Herr, hilf uns da, wo der Frucht fehlt. Herr, dass wir lernen zu warten auf der Frucht. Herr, zu investieren in das, in dein Reich weiter zu investieren, bis der Frucht sich zeigt. Und wir es genießen können, Herr. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen.